Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Schutz und Sicherheit. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um die 11 Kennzeichen eines guten Dozenten in einer privaten Sicherheitsschule. Wir hatten ja vor einigen Podcasts, im Podcast 30, die 11 Kennzeichen einer guten Sicherheitsschule. Mir sind im Nachhinein noch einige Kennzeichen eingefallen, die man auch noch hätte nehmen können. Zum Beispiel soll es Sicherheitsschulen geben, da sitzen dann in einem Präsenzlehrgang Meister für Schutz und Sicherheit 30 Leute drin, was natürlich didaktisch eher unglücklich sein dürfte. Oder es soll Sicherheitsschulen geben, da sitzen dann von der Sachkunde bis zum Meister für Schutz und Sicherheit an manchen Tagen alle in einem Schulungsraum, um Dozentenkosten zu sparen. Oder es wird damit geworben, dass man in einen Lehrgang jederzeit einsteigen kann, das ganze Jahr. Auch das, denke ich, ist eher schwierig und sollte dann im Einzelfall genau geprüft werden, ob das wirklich funktioniert. Heute aber, wie gesagt, geht es um das Thema guter Dozent und am Ende, einige waren schon gespannt drauf, wird natürlich auch noch gezeigt, wer hat denn den Meister für Schutz und Sicherheit gewonnen, der hier von der Akademie für Sicherheit letzte Woche ausgelobt worden war. Punkt 1. Ein guter Dozent, das sollte selbstverständlich sein, ist es aber leider nicht. Deswegen auch hier wieder der kleine Hinweis, jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Dozenten ist rein zufällig und es geht also nicht hier um bestimmte Personen, sondern nur ganz allgemein. Punkt 1. Jeder gute Dozent sollte Fachwissen haben. Das heißt, er sollte in der Lage sein, den Rahmenplan hier zu kennen bzw. sein Fach zu kennen. Auch da gibt es ja Personen, die sich anmaßen, einen kompletten Meisterkurs unterrichten zu können. Also ich könnte das nie. Aber wie gesagt, solche Dozenten soll es geben. Das heißt, ich muss also für den Part, den ich dann in der Qualifikation übernehme, sei es von der Unterrichtung bis eben über die GSS-Fachkraft zum Meister, eben entsprechendes Fachwissen haben, um in diesem Themenbereich auch unterrichten zu können. Und wenn ein guter Dozent eben das Angebot bekommt, in einem Bereich zu unterrichten, den er nicht beherrscht, dann sollte er auch eben so ehrlich sein und sagen, nee, sorry, das ist nicht mein Ding. Wäre zum Beispiel der Fall, wenn mir angeboten werden würde, ich sollte betriebswirtschaftliches Handeln beim Meister unterrichten, das sollen wirklich andere machen, da halte ich mich dann doch entsprechend bedeckt. Der gute Dozent sollte natürlich den Rahmenplan kennen. Auch das soll immer wieder vorkommen, dass dann Dozenten hier das Blaue vom Himmel runter dozieren und gar nicht wissen, was jetzt eigentlich im Rahmenplan alles so drinsteht, was jetzt hier der Prüfling in der Prüfung wissen sollte. Thema Prüfung ist auch ein ganz wichtiger Punkt, kommen weiter unten nochmal dazu. Zweiter Punkt, ein guter Dozent muss logischerweise auf die Aktualität seiner Unterlagen bzw. die Aktualität seines Fachwissens achten. Es kann immer wieder mal passieren, dass sich irgendwas ändert, sei es jetzt rechtlich oder in welchem Bereich auch immer. Dann sollte man das natürlich mitbekommen als guter Dozent. Und wenn es im Einzelfall mal nicht der Fall sein sollte, dann eben das Ganze abklären und gegebenenfalls eben danach eigenen Unterlagen entsprechend updaten. Punkt 3, auch aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, das Eingehen auf Fragen der Prüflinge. Kennt vielleicht auch der eine oder andere, dass im Unterricht eine Frage gestellt wird und dann sagt der Dozent, das machen wir später und damit war das Thema vergessen und nie wieder ist man auf diese Frage zurückgekommen. Ich habe es auch im allerersten Podcast, im Podcast Nummer 1, erzählt, als ich bei einer Werkschutzfachkraftschulung war und einer der Teilnehmer gefragt hat, was ist denn jetzt bitte der Unterschied zwischen einer Beleidigung und einer üblen Nachrede bzw. einer Verleumdung? Und dann der Dozent als Antwort einfach gegeben hat, das ist halt so. Ja, das ist natürlich eher eine sinnfreie Antwort auf diese Frage. Auch da fehlt einem guten Dozent kein Stein aus der Krone, wenn er mal auf eine Frage keine Antwort geben kann, dass er eben sagt, sorry, weiß ich jetzt auch nicht, ich schaue es aber gerne nach in der nächsten Pause, ist auch heute kein Problem in Zeiten des Internets und dann kann man da gegebenenfalls dann nach der Pause das Ganze abklären. Also Punkt 3, eingehen auf Fragen. Vierter Punkt, aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Punkt, es muss von meinem Dozenten eine gewisse Distanz zu den Teilnehmern vorhanden sein. Ja, ich hatte mehrmals mir überlegt, ob man den Teilnehmern das Du anbietet. Ich habe es dann ein, zwei Lehrgängen früher mal gemacht, habe aber damit keine so guten Erfahrungen gemacht. Das hat jetzt nichts mit Überheblichkeit oder sonst irgendwas zu tun, sondern es sollte so eine leichte Distanz zwischen dem Dozenten und den Teilnehmern da sein. Also deswegen bin ich immer beim Sie geblieben. Und was auf keinen Fall aus meiner Sicht geht, ist so eine Art Verbrüderung mit den Teilnehmern. Ja, es soll Dozenten geben, die schon in der ersten Pause des gemeinsamen Lehrgangs, wenn der startet, den Teilnehmern dann die halbe Lebensgeschichte inklusive Scheidung von der Frau erzählt haben. Das sind also Sachen, die aus meiner Sicht gar nicht gehen. Hier sollte also wirklich zwischen der Schulung und dem Privatleben entsprechend getrennt sein. Was aus meiner Sicht auch überhaupt nicht geht, ist, dass, wenn ich jetzt einen männlichen Dozenten habe, dass der jetzt alles, was hier an Damen im Unterricht ist, dann anbaggert, am besten mehrere gleichzeitig. Ja, auch das sollte als guter Dozent eher nicht gegeben sein. Ich habe es mal erlebt, da hat ein Dozent das erste Mal für einen Bildungsträger einen Lehrgang gemacht und ich hatte dann das Vergnügen, im nächsten Part des Lehrgangs als Dozent dozieren zu dürfen. Und dann kam eine der Teilnehmerinnen, eine ca. 20 Jahre alte Frau zu mir, total verwirrt, sage ich, was ist denn los? Ja, der Kollege, der eben vorher da gewesen wäre, würde ihr permanent auf Facebook hier offensichtliche Angebote machen und sie eben hier die ganze Zeit bedrängen. Sie wüsste jetzt gar nicht, was sie da machen sollte, weil sie eben Angst hat, jetzt hier dem Bildungsträger gegenüber da was zu sagen. Was noch dazu wissen muss, der Dozent war 30 Jahre älter. Also aus meiner Sicht definitiv No-Go. Punkt 5. Man sollte für die einzelnen Teilnehmer ein Gespür entwickeln als Dozent. Das heißt, ich kann hier nicht alle Teilnehmer über den Kamm scheren. Insbesondere, wenn es jetzt um einen länger gehenden Lehrgang geht, wie zum Beispiel jetzt Fachkraft oder Meister für Schutz und Sicherheit, dann lernt man die Teilnehmer ja auch nach und nach ein bisschen besser kennen und eben auch zum Beispiel deren Ambitionen. Der eine möchte eine ganz tolle Note schaffen, der nächste möchte am besten nur bestehen, egal wie. Und dann kann es natürlich auch immer wieder Teilnehmer geben, bei denen man von vornherein weiß, das wird sehr schwer, dass das funktioniert. So, und entsprechend muss ich dann gegebenenfalls auf die einzelnen Teilnehmer eingehen, dass ich also den einen halt etwas schwerere Fragen stelle, den anderen etwas leichtere, den dritten dann mehr aufmuntere, sage, okay, du schaffst es schon, das funktioniert schon, um eben hier dann wirklich auch dem zu zeigen, okay, ich nehme ihn für ernst, ich nehme das für voll. Auch das kennt sicher der ein oder andere aus Lehrgängen, sei es jetzt als Teilnehmer, sei es als Dozent, dass dann manchmal Teilnehmer da sind, die in Anführungszeichen blöde Fragen stellen, dann alle anderen Teilnehmer die Augen verleihen und stöhnen oder sonst irgendwas machen. Auch da ist es natürlich dann am Dozenten, das Ganze ein bisschen zu glätten und zu sagen, es gibt keine blöden Fragen, man kann jederzeit jede Frage stellen. Das ist das, was ich von einem guten Dozent erwarte. Nächster Punkt, ganz wichtig. Insbesondere wenn es um so trockenere Themen wie das Thema Recht geht, ist es ganz wichtig, dass der Dozent mit Beispielen arbeitet. Ja, wenn ich jetzt hier den Notwehrparagraphen zitiere und sage, so, das lernt er jetzt auswendig, dann wird es deutlich schwieriger sein, als wenn ich jetzt eben das Ganze an plastischen Beispielen darstelle. Ideal wären natürlich Beispiele, mit denen man selber aktiv in irgendeiner Form involviert war. Aber im Zweifel kann man dann auch in Anführungszeichen erfundene Beispiele nehmen oder man nimmt welche aus der Zeitung, man nimmt welche aus dem Internet, man nimmt welche aus von ehemaligen Teilnehmern, die erzählt haben, einfach um das Ganze hier ein bisschen lebendiger zu machen und den Stoff den Teilnehmern besser rüberzubringen. Dann der nächste Punkt. Viele Dozenten arbeiten mit PowerPoint-Folien, wobei das aus meiner Sicht immer so ein bisschen ein Selbstzweck zu sein scheint beim einen oder anderen, Selbstzweck deswegen, weil man hat einfach diese PowerPoint-Folie, die ist an der Wand und dann kann man anhand der PowerPoint-Folie das, den Stoff erklären. Und dann kommt die nächste PowerPoint-Folie und dann kann man wieder den Stoff, was jetzt da auf der Folie ist, erklären. Ja, das heißt, im Endeffekt braucht man den Dozenten gar nicht, weil die Teilnehmer können sich auch die PowerPoint-Präsentation anschauen und dann selber eben das ablesen, was da steht. Das macht eben der eine oder andere Dozent, dass er dann wirklich nur abliest, was da steht. Und auch die Art der PowerPoint-Folien oder wie die entworfen sind, ist hier ein wichtiger Punkt. Es gibt so eine goldene Regel, auf einer PowerPoint-Folie sollte möglichst wenig stehen. Ja, also immer nur Stichpunkte, auf keinen Fall irgendwelche ausführlichen Definitionen oder was ich auch schon erlebt habe, dass dann wirklich jede PowerPoint-Folie von oben bis unten komplett mit dutzenden Worten vollgeschrieben ist, die dann einfach der Reihe nach vorgelesen werden. Das nervt, das lähmt und das ist vielleicht etwas, was man deinen Leuten als Handout mitgibt, aber definitiv nichts, was man hier an der Tafel hat. Ich persönlich arbeite deswegen seit Jahren nicht mehr mit PowerPoint. Ich arbeite mit Flipchart, hat den Nachteil, dass die Timer mit meiner grausigen Schrift leben müssen, hat aber für mich den Vorteil, dass ich eben wirklich die wichtigen Sachen hinschreiben kann, mit den Leuten das Ganze dann erarbeiten kann und hier eben auf irgendwelche Action, wie auf einer PowerPoint, da gibt es ja verschiedene Sachen, wo es dann von links reinfliegt und nach rechts rausfliegt oder sich auflöst oder sonst irgendein Blödsinn, das lenkt alles bloß vom Stoff ab und mag zwar zeigen, dass sich derjenige toll mit PowerPoint auskennt, heißt aber noch lange nicht, dass er sich auch mit dem Inhalt, mit dem fachlichen Inhalt entsprechend auskennt. Ist wie gesagt eine Geschmackssache. Für mich habe ich vor Jahren entschieden, Flipchart, ich brauche nichts mit rumtragen, wenn ich woanders hin komme als Dozent. Ich brauche nur ein paar Stifte. Da verwende ich ganz spezielle Stifte, die nicht riechen, weil die meisten Stifte riechen. Wenn man da eine Viertelstunde mit arbeitet, dann meint man, man hat irgendwelche Drogen genommen. Also da sollte man unbedingt darauf achten, dass man hier qualitativ hochwertige Stifte hat. Man kann mich auch gern, wenn man möchte, anschreiben. Ich will jetzt hier bloß keine Werbung machen, was ich da für Stifte verwende. Also, PowerPoint, wenn nur mit wenigen Aspekten drauf auf so einer Folie und Unterlagen vorlesen, geht aus meiner Sicht auch eher nicht. Ich habe sogar mal einen Dozenten erlebt, der aus einem Buch vorgelesen hat. Ja, also der hat ein Buch gehabt, das ein naher Verwandter von ihm mitgeschrieben hatte. Das Buch musste natürlich jeder dann in dem Lehrgang haben und dann hat er aus diesem Buch vorgelesen. Einfach nur die Seiten der Reihe nach vorgelesen und das war dann der Unterricht. Lassen wir es einfach mal so stehen. Nächster Punkt. Ein guter Dozent sollte idealerweise die Prüfung, auf die er vorbereitet, selbst absolviert haben und selbst Prüfer dieser Prüfung sein. Und wenn nicht beides geht, weil derjenige zum Beispiel eine höherwertige Qualifikation hat, also es macht zum Beispiel jemand eine Ausbildung als Fachkraft für Schutz und Sicherheit, dann macht es natürlich keinen Sinn, dass er dann noch die Sachkundeprüfung hinten drauf packt, weil die braucht er dann logischerweise nicht mehr, weil er höherwertig qualifiziert ist. Also dann langt es natürlich, wenn er nur in Anführungszeichen, da selbst als Prüfer tätig ist. Thema Prüfer haben wir auch neulich im Podcast für Schutz und Sicherheit. Warum ist das so wichtig? Wenn ich als Prüfer die Prüfung nicht selbst absolviert habe, wenn ich nicht selbst in der Prüfung prüfe, dann weiß ich doch gar nicht genau, was in der Prüfung gefragt wird, was da drankommt, was oft drankommt, was seltener drankommt. Wenn man sich so einen Rahmenplan anschaut, über die Sachkunde bis zum Meister für Schutz und Sicherheit, dann sind da ganz, ganz viele Sachen drin, die entweder nie abgefragt werden oder alle 10 Jahre mal abgefragt werden. Und da gibt es Sachen, die kommen zum Beispiel in jeder Prüfung dran. Also muss ich den Teilnehmern doch sagen können, pass mal auf, wenn ihr euch jetzt auf eine GSS-Prüfung vorbereitet, dann müsst ihr bestimmte Sachen wissen, wie Hausfriedensbruch, wie Diebstahl, wie Körperverletzung, wie Sachbeschädigung, wie Notwehr, wie vorläufige Festnahme. Das muss ich doch den Teilnehmern sagen können. Ansonsten ist mein Unterricht definitiv nicht so gut, wie er sein könnte, wenn ich eben diese Voraussetzung erfülle. Punkt 9, auch das ist ein beliebtes Problem, hängt teilweise auch ein bisschen mit den Vorgaben des Bildungsträgers zusammen. Ja, wir haben uns bei den 11 Aspekten für eine gute Sicherheitsschule ja schon darüber unterhalten, dass manche Bildungsinstitute die Lehrgänge wie ein Kaugummi ziehen, weil umso länger der Lehrgang, umso mehr Kohle kann ich von der Arbeitsagentur zum Beispiel abgreifen. Und da hängt natürlich ein Rattenschwanz dran, weil wenn ich jetzt halt einen Lehrgang, zum Beispiel Sachkunde, den ich wirklich extrem ausführlichst in einem Monat über die Bühne bringen könnte, jetzt auf 6 Monate ausdehne, ja, dann habe ich natürlich 6-mal so viel Zeit für den Stoff, als ich eigentlich bräuchte. Ja, und was machen jetzt viele Dozenten? Sie schinden Zeit, indem sie viele Filme zeigen. Das ist natürlich bei den Teilnehmern sehr beliebt. Ich schaue einen Film an, ich brauche jetzt hier nicht aufpassen, ich kann schlafen, ich kann auf dem Handy spielen, was auch immer. Aber es gibt nur wirklich sehr wenige Filme, die jetzt wirklich sehr lehrreich sind und dann, wo man sagt, okay, das macht jetzt einen Sinn, den im Lehrgang zu zeigen. Meistens geht es wirklich nur darum, eben hier Zeit zu schinden, weil wenn ich eine halbe Stunde oder ich übertreibe jetzt 5 Stunden am Tag einen Film zeige, dann brauche ich natürlich nur noch 3 Unterrichtseinheiten, irgendwas den Leuten erzählen und 5 Stunden die Zeit wäre ja durch diese Filme eben schon vorbei. Auch hier soll es mal den Fall gegeben haben, dass da ein Dozent den Film gezeigt hat und dann selbst während des Films, den er gezeigt hat, eingeschlafen ist. Auch da, denke ich, braucht man nicht darüber diskutieren, dass es eher unglücklich ist. Punkt 10. Loyalität mit dem Bildungsträger und Dozentenkollegen. Auch da gibt es ganz schlimme Beispiele, wo dann ein Dozent für den Bildungsträger X tätig ist und dann im Unterricht den Bildungsträger X oder Kollegen von diesem Bildungsträger schlecht macht, ja, oder sogar für seine eigene Schulungen wirbt oder sowas. Auch das ist aus meiner Sicht völlig daneben. In dem Moment, wo ich für die Sicherheitsschule X tätig bin als Dozent, werde ich den Teufel tun und die jetzt da schlecht machen. Wie es so schön heißt, ich beiße mir die Hand, die mich füttert. Ja, und dann hinterher noch irgendwelche Durchstoßlegenden erzählen, dass man von dem Bildungsträger dann schlecht behandelt worden ist. Also, das heißt, wenn es jetzt von den Teilnehmern irgendwelche Beschwerden über den Bildungsträger gibt, dann sage ich als guter Dozent, kann ich nichts dazu sagen, bitte wenden Sie sich an den Bildungsträger Herrn X, Frau Y, die dafür zuständig ist, und dann können Sie es gern mit denen klären. Dasselbe gilt, wenn Beschwerden über Dozentenkollegen kommen. Auch da wieder dasselbe Spielchen. Sollte ein einigermaßen sozial eingestellter Dozent in der Lage sein, eben genau dasselbe zu sagen, tut mir leid, ich kann zum Unterricht von Kollegen X nichts sagen, bitte wenden Sie sich doch hier entsprechend an den Bildungsträger. Manchmal ist es auch so, dass der Bildungsträger da selber schuld ist, weil in dem Moment, wo ich zum Beispiel 2 Dozenten oder 3 Dozenten auf dasselbe Fach ansetze, ist natürlich klar, der Dozent A erzählt so, der Dozent B erzählt so, der Dozent C erzählt es wieder ein bisschen anders und dann gibt es natürlich sofort unter den Teilnehmern ein Problem, dass sie sagen, ja, aber der X hat es ja ganz anders erzählt. Also auch hier sollte man dann eben darauf beharren, dass eben pro Fach eben ein Dozent da ist und der dann eben seinen Stiefel, seinen Stoff durchzieht und eben nicht hier viele Köpfe dann die Teilnehmer verwirren, weil der eine sagt, nee, es muss so sein und der zweite sagt, nee, nee, es muss ganz anders sein. Das sind die Sachen, die man einfach hier beachten muss. Letzter Punkt, auch ein Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist und der für einen seriösen Dozenten definitiv klar sein sollte. Wenn ich als Dozent zum Beispiel für 8 Unterrichtseinheiten gebucht bin, das Ganze beginnt zum Beispiel früh um 9 und soll nachmittags bis um 16 Uhr gehen, dann kann ich nicht um 1 Uhr aufhören, aber den vollen Betrag verlangen. Auch das ist schon vorgekommen, ja, dass dann eben einfach alle heimgegangen sind und dann auf Rückfrage der Dozent gesagt hat, ja, die Teilnehmer haben keine Lust mehr gehabt. Auch da frage ich mich, wo sind wir bitte? Es kann jetzt sein, dass die Teilnehmer entscheiden, wie lang der Lehrgang läuft. Das mag vielleicht sein, wenn das am Freitag ist und die haben die ganze Woche hier Unterricht gehabt und am Freitag um 3:30 sagen die Leute, also die letzte halbe Stunde, die packen wir jetzt nicht mehr, jetzt ist mal gut, kein Thema, alles in Ordnung. Aber dass ich 3 Stunden früher die Leute heimgehen lasse, aber natürlich die 3 Stunden dann voll bezahlt verlange, das ist aus meiner Sicht auch völlig daneben und denke ich, sollte von vornherein klar sein, dass das so nicht funktioniert. Wenn ich deutlich zu früh fertig bin, dann soll ich das mit dem Bildungsträger absprechen und sagen, pass mal auf, ich musste so und so viel früher, war ich fertig, weil Stoff vorbei, was auch immer. Ja, und dann wird ein guter Bildungsträger sagen, okay, alles gut, rechne komplett ab, passt schon. Oder man einigt sich eben über den Preis, der dann entsprechend abzurechnen ist. So, und jetzt zu unserem Gewinnspiel zum Meister für Schutz und Sicherheit, Fernlehrgang der Akademie für Sicherheit. Ich hatte bei Facebook die Teilnehmer aufgefordert, sich nochmal vorzustellen und Likes zu sammeln. Und es gab die ganze Woche ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und Freitagabend, 21 Uhr, war ja bei Facebook als Deadline ausgegeben. Und gewonnen hat der Markus Baumann. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden dann am Dienstag Kontakt aufnehmen. Ja, kaum war das Ganze gelaufen, kamen Anfragen, hey, Moment, im Podcast ist es doch Samstag, 21 Uhr. Und nachdem das so war, ich hatte im Podcast wirklich 21 Uhr Samstag gesagt, habe ich gesagt, okay, das Rennen geht weiter. Und völlig überraschend hat dann am Samstagabend ein weiterer Teilnehmer mehr Stimme gehabt als derjenige, der am Freitag die meisten Stimmen hatte. Also habe ich meine Spendierhosen aus dem Keller herausgeholt und wir haben einen zweiten Gewinner, nämlich Mirko Schmidt. Auch ihm herzlichen Glückwunsch. Ich darf mich auch nochmal ganz herzlich bei allen, die diese Aktion unterstützt haben, bedanken. Unglaubliche 46.900 erreichte Personen, 8.076 Likes, 234 Mal geteilt, dieser Post bei Facebook, also unglaubliche Zahlen auch dafür. Allen, die hier bei diesem Rennen unterstützt haben, vielen Dank. Das war wirklich ganz klasse. Das war's für heute im Podcast für Schutz und Sicherheit. Ich wünsche euch eine schöne Woche und nächste Woche gibt es dann wieder ein spannendes Interview. Bis dann. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.